seit 3 Jahren in Köln einen kollektiv betriebenen Techno-Club zu eröffnen. Außerdem bin ich seit letztem Jahr November im Vorstand der ClubCom, dem Kölner Verband von Clubs und VeranstalterInnen. Danke, dass ich hier sein darf.
Hallo, ich bin Anna. Ich bin seit 5 Jahren Teil der Pionen. Wir veranstalten die Nation of Gondwana seit fast 29 Jahren oder dieses Jahr seit 29 Jahren auch in Brandenburg und mache dort die künstlerische Leitung zusammen mit meinem Teampartner und kümmere mich auch um die Kommunikation.
Ja, moin, ich bin Tore Debur vom Clubkombinat Hamburg, das ist die Interessensvertretung der Hamburger Musikclubs. Und zudem bin ich auf Bundesebene in der Livecom, das ist der Bundesverband der Musikclubs in Deutschland, in der AG Kulturraumschutz und werde dazu ein bisschen gleich eingangs berichten können.
Ja, hallo, ich bin Maren. Ich arbeite für den Kulturkosmos Müritz e.V. Wir veranstalten jährlich das Fusion Festival und alle 2 Jahre das Theaterfestival Attention. Und ja, mein Aufgabenbereich ist dort auch die Koordination der Kreativgewerke und Live-Band-Booking.
Ja, vielen Dank. Und ich würde zuerst das Wort an Tore übergeben. Was ist dieses Clubs for Culture? Erzähl mal.
Ja, das stelle ich gerne kurz vor. Ich hoffe, man kann jetzt die Präsentation gleich auch auf den Bildschirm sehen. Genau, Spock hat mich gebeten, da ein paar einleitende Folien zu zeigen. Also Clubs for Culture ist ja auch der Titel dieser Diskussionsveranstaltung. Und dahinter verbirgt sich eine Allianz von... Ja, eine freie, offene Allianz auf jeden Fall gegründet, kann man sagen, durch den CCC damals 2019 und der Livecom und dem schon erwähnten Bundesverband für Musikclubs. 2019 so in Leipzig muss es gewesen sein, wo die Stimmung hochpochte. Mensch, Hackerkultur, Clubkultur, Festivalclubs, das gehört irgendwie zusammen. Da will man sich vielleicht auch gegenseitig supporten. Jedenfalls war das Supportangebot seitens CCC. Wir können euch doch vielleicht irgendwo helfen. Und ja, dann kam 2020 die Pandemie und Corona und wir brauchten eine ganze Menge Hilfe. Und die haben wir dankend angenommen. Und daraus ist dann auch dieser Claim Clubs for Culture entstanden. Und was dahinter sich verbirgt, würde ich gleich erzählen. Ihr seht jetzt auf den Monitoren die aktuellen Mitglieder dieser Allianz. Das sind hauptsächlich im Moment regionale Clubnetzwerke, zum Beispiel das aus Leipzig, aus Dresden, Baden-Württemberg, Hessen und aus Köln. Ja, und jeder kann Allianzpartner werden, der sich bereit erklärt, die Ziele von Clubs for Culture zu verfolgen und die Kampagne zu verbreiten. Was wollen wir erreichen? Es geht einfach darum, die Clubkultur und Festivalkultur in Deutschland, das Standing für diesen Kulturbegriff zu etablieren, aufzuklären, was das ist, weil im Moment ist es immer noch so, dass uns ganz viel Gegenwind widerfährt und das aufzulösen, dafür eine Lobby zu bilden, ist unser Ansatz. Ohne euch jetzt zu überrollen, es gibt verschiedene Dimensionen von den Themen Finanzen und Steuern über Förderpolitik, ganz wichtiges Tool, Stadtentwicklung, aber auch sogar Gesundheit und Umwelt. Bei Umwelt sind wir ganz schnell bei Schallemissionen, das ist auch hier bei diesem Festival ein Thema, da kann Spock vielleicht nachher noch was zu erzählen, sind die Bereiche viel und wir bewegen uns auf allen Ebenen der Verwaltung, nämlich kommunaler Ebene, Landesebene und Bundesebene. Und warum das Ganze? Wir sehen so eine gewisse neue Dringlichkeit für eine Kulturraumpolitik, die sich dann dahinter versteckt. Zum einen immer weiter steigende Mieten in immer verdichtenden Städten. Wir haben vermehrte Lärmbeschwerden, insbesondere jetzt nach Corona waren die Städte schön leise und jetzt ist plötzlich wieder Remi-Demi, das stört viele. Das merken wir enorm, dass die Beschwerden hochgegangen sind. Wir haben hohe behördliche Auflagen. Brandschutz ist so einer der Themen, die auch, glaube ich, Festivals und Clubs miteinander verbinden. Und wir haben enorm hohe Investitionsbedarfe, wenn man was Neues gründen will. Da kann Sophia vielleicht gleich nochmal was zu erzählen, was einfach Club-Neugründung unheimlich schwierig macht. Und deswegen geht es darum, die Bestandsorte erstmal zu sichern, weil wenn die uns wegbrechen und nichts nachkommt, bekommen wir ein Problem. und aber natürlich auch neue Flächen für Club und Festivals zu ermöglichen, ist umso wichtiger. Und ein schönes Zitat, was ich hier mal rausgesucht habe von einer ARD-Doku, von einer DJ aus Berlin, die sagt, eine Stadt ohne Clubs, ohne Clubkultur ist eine tote Stadt. Und ich finde, das sagt erstmal sehr viel aus. Was haben wir bislang erreicht? Wir sind auf Bundesebene hauptsächlich aktiv. Wir haben einen deutschen Bundestag, ein Forum für Club- und Festivalkultur gegründet. Die Raverinnen und Raver unter den Abgeordneten bilden jetzt eine Gruppe. Es gibt auch das Forum für Pferdefreunde. Warum soll es also nicht auch für Festival und Clubs ein parlamentarisches Forum geben? Das haben wir gegründet im Februar 2020 und das war unser großes Glück, weil im März kam dann Corona und hat uns doch das eine oder andere Problem ja da gelöst. Wir waren im Deutschen Bundestag im Bauausschuss. Wir haben einen wichtigen Beschluss vom Deutschen Bundestag erwirken können. Das kann man sagen, basiert auf Clubs are Culture, auf diesem Ansatz. Wir müssen da was tun. Hat der Deutsche Bundestag bis auf die AfD dafür gestimmt, alle Fraktionen, dass Clubs als kulturelle Orte eingestuft werden sollen künftig. Und dafür mussten wir Herrn Seehofer auch bedrängen. Das haben wir auch getan durch unsere Truppe. Wir haben jetzt im Koalitionsvertrag erstmals auf Bundesebene Clubkultur und Festivalkultur überhaupt in einem Koalitionsvertrag mal verankert, die Themen. Wir sind im Bundesbauministerium, im Umweltministerium inzwischen angekommen und bringen erstmals unsere Themen auf Bundesebene vor. Das gab es vorher noch nicht. Die gucken uns an und staunen Bauklötze, was wir da ihnen erzählen. Was macht Clubs are Culture jetzt aktuell? Wie könnt ihr euch informieren? Wir haben eine Website, auf die möchte ich gerne hinweisen, clubsareculture.de. Wir twittern auch noch und haben einen Newsletter, in den sich jeder eintragen kann, der den CCC vom CCC gehostet wird. So, und top aktuell planen wir jetzt eine Clubs are Culture Kampagne und heute ist sozusagen das inoffizielle Kick-Off, wo wir das erstmals jetzt zeigen. Da werden wir nächste Woche in Frankfurt dann offiziell im MoMEM eine Podiumsdiskussion machen unter dem Titel Clubs are Culture. Es gibt eine Clubnacht auch im Tanzhaus West in Frankfurt. Wer aus Frankfurt da ist, kommt vorbei. Nächsten Freitag, 25. Und danach wollen wir dann mit einer groß angelegten Kampagne in ganz Deutschland plakatieren, was Clubkultur ist. Weil dieses, was ist Clubkultur, da glauben wir, ist ganz, ganz viel hinter. Und das muss man nochmal den Leuten näher bringen. Und dafür haben wir eine Kampagne aufgesetzt. Genau, und jetzt auf der Website haben wir unter clubsareculture.de eine kleine Aktion, rettet die Clubs. Und da könnt auch ihr euch beteiligen und ihr uns schreiben, was für euch Clubkultur ist. Also ist Clubkultur euer Wohnzimmer, ist Clubkultur euer Lebenselixier, ist euer Job? Schreibt uns und beteiligt euch und für Fragen stehe ich jederzeit unter den hier eingeblendeten Kontakten zur Verfügung. So, und jetzt freue ich mich aber, dass wir möglichst viel Zeit nutzen, um mit diesen tollen Gesprächsgästen hier über das Thema Clubs are Culture ins Gespräch zu kommen.
Ja. Ja, da würde ich gerne anfangen. Was hat denn überhaupt CCC mit Clubkultur zu tun, fragen sich vielleicht einige jetzt hier. Ich kann euch nur eins sagen, diese Veranstaltung oder auch unser Kongress wäre ohne Club- und Festivalkultur nicht möglich. Also die ganze Produktion hier, Licht, Kunst und so weiter, kommt eben aus der Clubs- und Kulturszene, zum Beispiel eben die Pionen, auch Kulturkosmos. In unserem Culture Club übrigens, heute ab 21 Uhr, machen wir auch. Der Name ist kein Zufall. Haben wir zum Beispiel Licht von so einem kleinen, unbekannten Berliner Club, der heißt nämlich Berghain. Erstmal Applaus für all die Leute, die hier diese Veranstaltung möglich machen. Und dann gibt es ja schon seit sehr vielen Jahren eine Lounge auf dem Kongress und auch auf dem Camp. Und da würde ich noch mal gerne kurz sagen, wie das funktioniert, was überhaupt die Lounge ist, wie wir das machen. Das geht nicht hier um ein, wie man so schön sagt, Dienstleistungsrave. Das heißt, es geht nicht darum, irgendwie einen Floor voll zu machen oder dass es allen gefällt, sondern es geht darum, Nerd-Kultur in der Musik zu leben. Das heißt, das Booking, was wir machen, wir versuchen möglichst interessante, möglichst vielleicht auch neue oder besonders nischenhafte Musik zu finden. Versuchen auch ein bisschen darüber hinaus zu gehen. Zum Beispiel wird es hier einen Gameboy-Mach-Workshop geben. Und das ist eben Kultur. Wir haben ein kuratiertes Programm.
Und für Musik-Nerds sollte das vor allem interessant sein. Und ich hoffe natürlich, dass euch allen das auch gefällt. Also zumindest das Gameboy-Konzert hat vielen Menschen gefallen. Und ich könnte jetzt noch stundenlang über unser Konzept reden. Aber Club- und Festivalkultur gehört fest zum CCC seit vielen, vielen Jahren, spätestens seit dem 30C3, wo wir auch diese richtig große Lounge hatten. Viele kennen das. Und bevor ich zu viel erzähle, würde ich tatsächlich an dich jetzt mal das Wort übergeben, weil das ist doch sehr interessant, wie schwierig das heutzutage ist, einen Club zu gründen.
Ja, das ist tatsächlich schwierig. Das liegt an unterschiedlichen Gegebenheiten. Zum einen ist Köln eine Stadt, die sehr dicht bebaut ist. Aber zum anderen liegt es eben auch an dieser Baunutzungsverordnung, die Clubs immer noch in Vergnügungsstätten einsortiert. Und Vergnügungsstätten werden in der Flächennutzungsordnung einer Stadt sehr selten nur überhaupt eingeplant. Was es eben noch rarer macht, eine passende Immobilie zu finden, neben diesen ganzen Bedingungen, die die Immobilie erfüllen muss, Brandschutz, Lärmschutz, viele kennen dieses Thema. Und genau, solange eben Clubs immer noch in diese Kategorie der Vergnügungsstätten fallen in der Baunutzungsverordnung, bedeutet das auch, dass wir als NeugründerInnen oder Neueröffnerinnen, also eine junge Initiative, die versucht, irgendwie auch die Kölner Kulturlandschaft zu diversifizieren im Programm und in der Gestaltung eines Unternehmens, nämlich als Genossenschaft, quasi unmöglich, überhaupt eine Fläche anzumieten, was nicht also damit zusammenhängt, dass überhaupt ein Umnutzungsverfahren dieser Fläche notwendig ist, was quasi ziellos ist, also völlig erfolglos enden wird. Und genau, also sobald Clubs mal anerkannt werden als Anlagen kultureller Zwecke, wird diese Suche ein wenig möglicher. Sie wird immer noch wahnsinnig schwierig, weil einfach eine kreativwirtschaftliche Nutzung in diesem ganzen sehr stark konkurrierenden Immobilienmarkt keine besonders attraktive Mieterin ist. Also genau, es gibt die vielen Logistikunternehmen, die gerne Hallen nutzen. Es gibt viele Last-Mile-Delivery-Unternehmen, die einfach so aufploppen und eigentlich keinerlei Genehmigung brauchen für eine Immobilie. Und die sind als Konkurrentin auf diesem Immobilienmarkt quasi unschlagbar für uns. Und ja, also es braucht diese Gesetzesänderung, es braucht diese Anerkennung als Kulturstätte.
Ja, ich wollte gerade zu deinem Punkt auf jeden Fall, ich finde es von der Politik total kurz gedacht, weil es ist ja passend zu dem Zitat, was du gerade schon gesagt hast, dass die Clubkultur die Stadt belebt, zieht es junge, kreative Leute in die Stadt, die natürlich einfach die Stadt besonders schön machen und lebhaft und lebendig. Und außerdem zieht es natürlich auch viele schlaue, kreative Leute, die dann wiederum auch neue Unternehmen gründen. Und also es bringt einfach finanziell für die Stadt einen Riesenvorteil. Es schafft Arbeitsplätze und irgendwie kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen, wie die Argumentationslinie da ist, weil es ist einfach nur eine Bereicherung.
Ja, und das ist halt auch eine Kultur. Ja, das ist eben nicht nur Konzernmusik. Vielleicht kann Tore gleich noch mal ein bisschen was sagen. Unterschied zwischen Club und Disco. Das ist auch eine lustige Geschichte. Der Club da hinten sollte hier auch erstmal Disco heißen. Aber das ist eben keine Disco. Das ist ein Club mit kuratierten Musikprogrammen. Eben nicht mit Konzernmusik, wie ich das so gerne sage, von irgendwie großen Labels und Hits, sondern eben auch mit, das ist einfach eine Kultur.
Ja, ich glaube, da muss man hier vielleicht auch gar nicht so doll erklären, wie häufig auch gerade der Verwaltung. Ich glaube, so aus meiner lobbyistisch tätigen Arbeit sehe ich den Erkenntnisgewinn bei der Politik ist schon durchaus da. Die größten Widersacher sitzen eher in den Verwaltungen und in den Behörden, die dann auf ihre Verordnung gucken und sagen, das passt hier nirgendwo rein. Über die Baunutzungsverordnung, die Sophia angesprochen hat, die stammt aus dem Jahr 1963. Und ich war im Bundesbauministerium und sie sind besonders stolz darauf, dass sie seit 1963 diese Verordnung nicht ändern mussten. Wir kommen jetzt an und sagen, wir wollen die aber geändert haben. Und die sagen, nö. So. Und die Politik hat es im Koalitionsvertrag drinstehen, dass es genauso geändert werden soll, wie wir das, sag ich mal, ihnen reindiktiert haben. Also erstmal ein sensationeller Erfolg für uns. Aber die Verwaltung sagt, nö, das war schon immer so, das machen wir nicht, dann können ja alle kommen. Ist so ein Argument. Und dann, wenn wir dann anfangen zu erklären, aber wir sind doch Kultur, kommt dann, diese Discos brauchen wir ja nicht. Ja, genau, Disco-Musik sind wir nicht. Wir stellen Künstlerinnen und Künstler, und da könnt ihr, glaube ich, gleich auch nochmal ganz viel zu sagen, auf die Bühne. Das ist was ganz anderes, als wenn man einen Plattenleger, der ein Lied nach dem nächsten aus den Charts hintereinander legt, der hat ganz andere Produktionskosten, der will wo ganz anders hin. Dieser Künstleraufbau ist enorm wichtig und der passiert halt nur an diesen Orten in den Clubs und auf den Festivals. Und wenn das nicht passiert, dann kriegen wir auch keine neue Musik mehr, dann hören wir für immer Phil Collins und das will hoffentlich von uns hier keiner und das verbindet auch, glaube ich, hier ganz stark die Festival und Clubs. Und vielleicht kannst du nochmal aus deiner Sicht sagen, wieso für dich da die Dringlichkeit dieses Themas sich aufmacht?
Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Tut mir leid.
Du bist ja nun eher eine Vertreterin der Festivals, Sophia eher jetzt aus der Clubsicht. Wir sagen Clubs are Culture, wir könnten auch sagen Clubs and Festivals are Culture, weil wir glauben, dass die Festivals ähnliche behördliche Probleme haben. Ihr seid jetzt seit 29 Jahren mit einer Behörde am Machen. Vielleicht erzählst du sonst da, in eurer Praxis sich das Zusammenspiel da ergibt und welche Probleme sich da auch manchmal ergeben. Vielleicht habt ihr aber inzwischen natürlich auch dieses Standing als Nation of Gondwana, das mit euch gar nicht zu diskutieren ist, weil ihr so genial für diese Region seid. Eigentlich seid ihr ein Geschenk.
Ja, ich glaube, bei uns ist tatsächlich die Besonderheit, dass wir das seit 29 Jahren jetzt machen und die ganzen Veränderungen innerhalb der Behörden und auch der Gesetzesvorgaben haben wir immer zusammen mit den Behörden gemacht. Also es gibt auch eine Art Vertrauensebene mit den Behörden. Wir gehen auch proaktiv auf die zuständigen Behörden jedes Jahr zu, genau, und wir sind aber auch viel im Austausch mit anderen Festivals aus Brandenburg und bei uns war dieses Jahr großes Thema die neue Baugenehmigung, die wir tatsächlich vermutlich antreten müssen. Das würde dann bedeuten, alle Festivals über 5000 Personen müssen nicht nur die Campingfläche sich vom Bauamt abnehmen lassen, sondern die komplette Veranstaltungsfläche. Das wiederum würde bedeuten, dass jeder Holzsteher berechnet werden muss. Es würde sehr das Aussehen und verändern und auch die Kreativität einschränken, die wir da ausleben. Aber auch ohne Baugenehmigung oder ohne Bauabnahme des Veranstaltungsgeländes hat Sicherheit oberste Priorität. Also das eine schließt das andere nicht aus. Und die Erfahrung, die wir auch machen, gerade im Austausch mit den anderen Festivals, dass es sehr unterschiedlich gehandhabt wird von Behörde zu Behörde in den einzelnen Landkreisen. Die Wissensstände sind sehr unterschiedlich und die PrüferInnen natürlich auch. Der Eindruck entsteht, dass die Politik und die tatsächliche Umsetzung dieser Gesetzesvorgaben überhaupt gar nicht flächendeckend einheitlich geschieht.
Hätte das auch Auswirkungen hier auf das Camp?
Ja, auf jeden Fall. Also da müssten, also hier ist sowieso alles statisch berechnet, die ganzen Konstruktionen, aber zum Beispiel diese Zeltdächer, diese Holzsteher müsste man dann theoretisch auch berechnen. Es würde einen großen Mehrkostenaufwand bedeuten, so eine Baugenehmigung zu erhalten. Die kriegt man zwar für 5 Jahre, aber das dauert ein halbes Jahr oder länger. Ne? Also auch gerade Veranstaltungen, die diesen Prozess starten und es unterschätzen, was das an Kosten und Personal bindet und noch nicht mal wissen, ob sie quasi damit durchkommen, also setzen sich einer großen Unsicherheit aus und viele können sich das nicht trauen, auch aus finanzieller Sicht einfach. Also es würde einfach viel ersticken.
Ja, ich will nicht schwarz malen, aber dass sich dann solche Orte entwickeln oder jetzt hier fortbestehen, zum Beispiel das Camp hier in Miltenberg, scheint ja, dass wir eine Lobby brauchen, weil sich die Verordnungen auch immer weiter erschweren. Ne? Ich glaube, das merkt auch Sophia, das merkt ihr wahrscheinlich auch, es wird nicht leichter von Jahr zu Jahr. Das könnt ihr, glaube ich, bestätigen. Und da sage ich mal, eine Lobby zu entwickeln, die mal dagegen angeht und es mal versucht, andersrum zu drehen. Das ist aus unserer Sicht enorm wichtig und deswegen haben wir diese Kampagnen jetzt entwickelt und das wäre jetzt für mich nochmal so eine runde Frage oder in die Runde. Was seht ihr für Möglichkeiten vielleicht auch gerade, dass es mehr, weil Politik und Verwaltung funktioniert nur, wenn sie sehen, oh, das interessiert viele Menschen und das Festival und Clubkultur, glaube ich, viele Menschen in Deutschland bewegt. Ja, sieht man hier und kann man jedes Wochenende sehen, aber wie kriegen wir das auch in die Verwaltung übertragen? Das ist so ein bisschen die aktuelle Frage und deswegen, ihr habt die Kontakte zu den Artists, zu den Menschen. Seht ihr irgendwie Möglichkeiten, dass wir oder habt ihr Empfehlungen, wie wir irgendwie Clubs Are Culture noch mehr in das Bewusstsein der, ja, auch Club- und Festivalgängerin transportieren? Habt ihr da irgendwie einen Impuls, Idee, Kommentare? Das würde ich hier gerne nochmal abfragen.
Also ich bin da jetzt keine Expertin, aber ich glaube, solche Sachen muss man immer aus vielen verschiedenen Richtungen angehen. Und das bedeutet nicht nur die Kommunikation mit den Ämtern und in da wirklich gute Kontakte aufbauen und eine Vertrauensebene, aber auch natürlich Künstlerinnen. Und da geht es um Öffentlichkeitsarbeit, um Posts machen und einfach... mehr als Künstlerin fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber doch die verschiedenen Veranstaltungen, also das ist aus wirklich ganz verschiedenen Richtungen, Clubs, Festivals, Künstler und so den Druck einfach aufbauen und sich sichtbar machen, das wäre jetzt so spontan der erste Schritt, glaube ich.
Ihr weitere?
Naja, es ist ein Hashtag, Clubs are Culture, nutzt ihn, redet drüber, spread the word, tauscht euch aus. Ihr seid vielleicht auch alle ClubgängerInnen und seht den Mehrwert dieser Orte in eurer Stadt. Das heißt, genau, postet drüber, redet drüber, werdet mit euren Veranstaltungsvereinen Mitglied dieser Allianz. Es gibt viele Möglichkeiten, das Wort in die Welt zu tragen und das sollten wir unbedingt nutzen, diese Gelegenheit.
Genau, bald auch auf Mastodon. Jawohl, gibt es vielleicht, wir wollten auch, Stichwort Beteiligung, wir wollten auch hier gucken, ob es hier
Fragen gibt. Ich hatte gehört, es gibt vielleicht auch, soll den Stream geben, vielleicht kommen darüber Fragen rein, weiß ich nicht, ob die uns hier erreichen.
Sagen möchte, bitte einfach melden. Genau, Ariane.
Ah ja, da haben wir tatsächlich schon mal einen. Dann würde ich sagen, öffnen wir doch die Runde und Ariane macht das Saalmikrofon.
Jo,
hier vorne war eine, wenn es weitere Fragen gibt, einfach vielleicht mal, ja, mal sichtbar machen.
Ich wollte eigentlich nur eine Anmerkung, und auch eine Frage an euch. Nutzt ihr die Restrealität? Weil die gibt es ja auch noch seit über 20 Jahren. Und es kann sich auch jeder anmelden. Ich glaube, man kann sogar noch 37C3 als Bürgen angeben und dann reinschreiben. Und wir machen am 22. und 23. September eine große 20-Jahres-Feier im About Blank. Da seid ihr auch alle herzlich eingeladen. Und da wird auch viel über Clubkultur geredet und getanzt.
Jo, ein Hinweis. Gibt es schon weitere Fragen? Nö, sehe ich jetzt im Moment keine. Dann doch. Doch.
Ich komme zu Julia.
Hallo. Frage zu Bürokratieabbau ist ja ein wesentlicher Punkt, den ihr darüber angesprochen habt. Ich habe so gedacht, man wurde in letzter Zeit relativ oft bei Windkraftanlagen so gesagt, wie viel Bürokratie dafür nötig ist. Wäre das vielleicht ein Punkt, so gerade wenn ihr schon 10, 20 Jahre Erfahrung habt, mal so ein bisschen eine Statistik rauszuhauen, dass es früher vielleicht ein 6-seitiger Antrag war und jetzt sind es 180 Seiten für dieselbe Festivität oder sowas?
Ja, also da hast du total recht. Dieser bürokratische Aufwand ist schon der Wahnsinn. Ne? Das ist auch ein Teil, der es auch immer schwieriger macht, so Veranstaltungen stattfinden zu lassen. Ne? Bürokratie, Kosten etc. pp. Ja, mit einer langjährigen Erfahrung, denke ich, das ist es ja mitgewachsen, aber es ist auf jeden Fall ein Punkt, der viele junge, neue VeranstalterInnen am Ende davon abhält, neue Formate zu erschaffen. Ja.
Super Hinweis eigentlich tatsächlich, das mal zu dokumentieren, ist anspruchsvoll, weil wüsste ich jetzt nicht, wo die ganzen Unterlagen immer von allen lagern. Gerade jetzt hier auch bei einer Neugründung, was es jetzt an Bedarfen gibt, was es vielleicht vor, ja, 20, 30 Jahren sicherlich ganz vieles noch nicht gab, das mal festzuhalten ist, wäre tatsächlich ja, mal eine nerdige Aufgabe. Vielleicht findet sich jemand hier aus unseren Kreisen, der sagt, ja, er hätte da noch in seinen... Du hast vielleicht noch im Keller was liegen?
Naja, ich kann nur berichten, die Größe der Aktenordner pro Nation, also pro Veranstaltung, werden natürlich alle bei uns aufgehoben. Und also dieses Jahr allein der Teil der Genehmigung, das sind 5 richtig, richtig fette Aktenordner, nur für die Genehmigung, wo natürlich auch alles noch per Fax und in schriftlicher Form stattfinden muss.
Also für eine Clubgenehmigung braucht es sehr viele Autoparkplätze. Das ist ja total logisch, weil am besten kommen wir mit dem Auto zum Club. Und ich habe auch schon von Clubs gehört, dass sie einen kompletten Bestuhlungsplan einreichen mussten, weil es auch sehr logisch, dass man im Club natürlich Stühle braucht in Reih und Glied. Also es sind sehr logische Dinge.
Sehr, sehr häufig sehr einschränkend ist dann das, die Schallprognose, die es dann erstmal braucht, um, wo dann ein ja, Schallexperte erstmal kommen muss, um künftige Emissionen dieses Ortes dann zu berechnen und dann zu schätzen, was da so an Lärm, vermeintlichen Lärm prognostiziert wird. Natürlich auch ein großes Thema. Aber gibt es noch weitere? Es gibt noch eine Frage aus dem Kreise der Zuhörerinnen.
Ja, hallo. Erstmal Dankeschön für eure wahnsinnige Arbeit. Also wirklich, das ist unglaublich, womit ihr euch rumschlagt, damit wir Räume haben. Also riesen, riesen Dank. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, sowas zu machen oder auch im Team. Und dahin, in diese Richtung geht auch meine Frage, so ein bisschen... vielleicht so eine Optimierungsfrage oder keine Ahnung, was für Begriffe man dafür nimmt, abzuwägen, Kosten, Nutzen, dass man gegen diese meiner Meinung nach wirklich unverschämten bürokratischen Regeln, die erfüllt werden müssen, zu verstoßen, vielleicht im Vorhinein etc. Aber also ich will gar nicht aufrufen zu Straftaten, eher vielleicht sich angucken, wie wichtig Ordnungswidrigkeiten sind. Aber ich meine, ehrlich gesagt, jedes Unternehmen macht das. Und wenn man so in diese Richtung gezwungen wird, dass man wahnsinnig über mehrere Akten hinaus kalkulieren muss, ist ja da auch Raum, tatsächlich, also nicht im strafrechtlichen Bereich, über den reden wir nicht, aber über diesen Ordnungswidrigkeitsbereich. Und nicht, dass ich auffordern will, aber habt ihr, also ist das, keine Ahnung, kann man da überhaupt öffentlich darüber reden? Aber also, weil der Bereich ist tatsächlich unverschämt. Also es wären, als wenn Regeln dazu benutzt werden, auch tatsächlich irgendwie was kaputt zu machen und etwas wegzunehmen oder zumindest so in eine Reihe zu bringen, die nicht mehr erträglich ist und das eigentlich auch wirklich elementare Rechte beschneidet und das auf einer Ordnungswidrigkeiten-Ebene. Also ich weiß, also wie offen ihr halt natürlich in diesem pseudo-öffentlichen Bereich reden, aber das ist halt natürlich, es interessiert mich sehr.
Also ich kann dazu mal kurz was sagen. Einmal, die Idee finde ich jetzt nicht schlecht, das ist schon so... Also es gibt schon Sachen, zum Beispiel beim Lärm, wenn wir das überschreiten, dann kriegen wir halt immense Bußgelder. Das kostet wirklich viel Geld und es gibt natürlich dann, es kommt drauf, du willst ja mit den Behörden eigentlich im guten Austausch sind, damit du auch das Jahr darauf wieder eine Genehmigung bekommst, deshalb ist es, muss man da ein bisschen abwägen. Beim Lärm kann es mal passieren, weil das ist dann wirklich dann eher ein Ausversehen, aber absichtlich, da begibt man sich ein bisschen aufs ganz dünnes Eis, glaube ich, und irgendwas, weiß noch nicht.
Da kann ich anschließen tatsächlich, das ist beim Festivals die Genehmigung fürs nächste Jahr, beim Club ist es die Konzession, die dann auch persönlich ne, der oder die Clubbetreiber dann ganz schnell wirklich auch in die Kasse greifen lässt und was richtig wehtut und das trägt sich dann wieder aufs Programm, ne? Das heißt, es muss wieder noch teurer werden, will keiner. Also die Sanktionen, die einem drohen, sind schon sehr massiv und du hast es im Kern gesagt, man will sich mit den Behörden ja eigentlich auch gut stellen, weil man ist von ihnen abhängig.
Ja, genau, das ist das Problem. Also dass man, Also es ist natürlich eine Art von Hack, dass man auf diese Abhängigkeit rauskommt. Also das stimmt, wenn man diese Sprache spricht und in diesem Verfahren drinne ist, dann muss man diese alles erfüllen, um in dem Verfahren drinne zu bleiben. Aber auch daraus subversiv zu werden, ich will gar nicht auffordern, aber das ist so, diese Denke, die müssen wir, glaube ich, weiter aufmachen, ja, dass wir aus diesen Verfahren halt rauskommen und halt auch zeigen, wir sind viele und wir lassen uns nicht gängeln. Und es ist natürlich total emotional, dieser Bereich, aber ich frage mich, wo es halt hinführt.
Total wichtiger Punkt, den ich also nochmal hinweisen möchte. Es gibt ja auch ganz viele illegale Veranstaltungen, ja. Und häufig wird aus dieser Illegalität ja dann auch irgendwann eine Professionalität, und dann möchte man auch legal werden, weil man nicht mehr immer unter diesem Radar des Gesetzes, also, und das hat uns, glaube ich, die Corona-Pandemie auch gezeigt, wie groß der Druck auch war, gerade bei der Jugend auch zusammenzukommen, bei Musik zu feiern, und dann ist ja auch ganz viel Illegales passiert. Und vielleicht entwickelt sich da auch so eine neue Hacker-Kultur in diesem Feiernwesen. Aber
ich glaub, vielleicht auch unterscheiden zwischen illegal und ordnungswidrig Bereich.
Ja, ich kann dazu nur sagen, ich glaube, wenn man langfristig und nachhaltig veranstalten möchte, also bietet es sich an, sich an diese ganzen Formulare und Vorgaben auch zu halten. Und ich glaube, der bessere Weg ist tatsächlich, eine wirklich starke Lobby zu gründen, zusammen mit anderen Veranstaltenden und AkteurInnen aus der Szene Druck bei der Politik zu machen und dass dieser Druck auch bei den Verwaltungen landet. Ich glaube, das ist irgendwie, genau, langfristig die bessere Alternative für alle Beteiligten.
Genau, ich wollte noch dazu sagen, dass es natürlich, also was ich zum Beispiel beim Kulturkosmos gelernt habe, ziemlich früh, war die Auflagen, die dann auch immer mehr wurden, wo wir uns einfach, es war nie so, dass wir uns die Papiere angeguckt haben und gesagt haben, wir nehmen das einfach hin, sondern wir haben immer gesagt, nö, also wir wollen das nicht so und wir sehen das anders. Und ich sehe auch, ich glaube, dass wir eher die Expertinnen sind in, wie macht man eine Veranstaltung, und deshalb müsste es vielleicht auch die Verwaltung sich mit den Expertinnen als Berater sozusagen zusammentun, damit man irgendwie auf eine Ebene kommt. Aber genau, wichtig ist, Bußgeld ist eine Variante, aber man kann auch auf jeden Fall immer sagen, nö, so will ich nicht, und einen Kompromiss aushandeln.
Ein letzter Satz, der mir noch zu deinem Kommentar eingefallen ist, dazu positiven Druck auf die Verwaltung ausüben, finde ich, war ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben ja diesen negativen Druck, der häufig von Anwohnerinnen kommt, es ist zu laut, dann kommt die Lärmbeschwerde, die liegt bei Amt, und die liegt da, ne? Das ist schwarz auf weiß, liegt am Amt, ich habe ja eine Beschwerdelage, Herr, so. Und wie kommen wir, und dass wir da vielleicht, und da die Hackerkultur, weiß ich nicht, vielleicht können wir mal eine Aktion starten, dass wir mal positive schreiben, dass man mal Jubelschreie über den Club in der Umgebung schreibt. Ey, letzte Nacht war ich da und es war wieder so geil, ich habe wieder 30 neue Leute kennengelernt, und das mal ans Bauamt schreiben. Ja? Und ich habe hier eine positive Lage. Das wäre mal ein Hack des Systems, und vielleicht gibt es Hacker, die das mal programmieren, dass wir das regionale Bauamt so den Schrieb aufbereiten können, dass er gleich den richtigen adressiert in seiner Region, weil da haben wir halt 13.000 Kommunen in Deutschland und das ist halt sehr komplex.
Ich darf, glaube ich, noch einen letzten Satz hinzufügen. Positiver Druck, sehr gut, sehr wichtig. Subversives Verhalten in dieser ganzen Kultur, auch super wichtig. Aber gleichzeitig, wenn du einen dauerhaften Ort etablieren möchtest, bedeutet das auch Verantwortung. Es ist auch ein Arbeitsplatz. Du möchtest natürlich garantieren, dass die Menschen einen Lohn erhalten, der irgendwie nachhaltig ist, und nicht riskieren, dass der Ort vielleicht innerhalb kürzester Zeit vom Ordnungsamt wieder geschlossen wird. Das finde ich dabei einfach nicht zu vergessen.
Danke. Haben wir noch eine weitere Frage aus dem Publikum?
Ja, haben wir.
Haben wir.
Ich habe auch noch einen kleinen Einwurf. Also ja. Freiräume in der Stadt gibt es ja eh kaum noch. Und in den 90ern war das anders. Da ist man in ein besetztes Haus gegangen, hat da eine Bar eingestellt und dann war gut. Die Zeiten sind aber leider anders. Und ja, du hattest doch was zu sagen.
Genau, ich wollte daran erinnern, dass wir vor 4 Jahren, also das ist auch in erster Linie an Kulturkosmos und Maren, wir hatten ja einen Sieg auf voller Linie. Und da hat man einfach mal einen der Pressesprecher vom CCC wurde dann Pressesprecher vom Kulturkosmos und hat gegen diese ganze Scheiße gewonnen. Und man hat sogar noch anlasslose Bestreifung als Frame gesetzt und den Bürgermeister von Miro, ich dachte erst, das wäre ein Schauspieler, weil er so genial war. Und das kann man ja auch mal feiern und diese Ressourcen nutzen einfach.
Achso, ja, genau. Es ging darum, dass wir, dass die Polizei einfach eine Station auf unserem Gelände haben wollte, also mitten auf dem Gelände und natürlich auch da rumlaufen wollte in Uniform, wo wir uns dagegen gewehrt haben, sehr erfolgreich. Auch mit, genau, mit der CCC und Netzpolitik, die Journalisten waren da mit am Start und wir haben uns dann, wir sind ja eigentlich eher nicht so Öffentlichkeitsarbeit, Presse, wir haben auch nie jemanden gehabt für Presse oder sowas, aber das war dann der Moment, wo wir gesagt haben, da, aus der Nummer kommen wir nicht mehr raus, wenn wir jetzt nicht nach außen gehen und genau, es hat super geklappt, auf jeden Fall ein Erfolg, aber es ist auch weiterhin immer noch ein Kampf und sie sind, obwohl, naja, sie ist jetzt nicht so, dass sie so gerne übers Gelände gehen. Die merken schon, dass es auch, es läuft friedlich und die wollen da jetzt auch nicht irgendwie Stress produzieren, nur weil sie rauflaufen.
Ja, danke schön. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Nein, dann habe ich eine Frage. Und zwar, wir haben hier zwei Menschen, die sich mit Booking beschäftigen. Und da würde ich auch gerne wieder zu diesem Kulturthema zurückkommen. Ich würde interessieren, nach welchen Kriterien, wie funktioniert das bei euch? Wie sucht ihr Künstlerinnen aus? Wie läuft das?
Ja, wenn wir für die Nation of Gondwana nach KünstlerInnen suchen, schauen wir besonders darauf, eine möglichst große Bandbreite von KünstlerInnen abbilden zu können. Das heißt, wir versuchen sehr intersektional zu agieren. Uns ist wichtig, dass bei der großen Generationsbreite unserer Gästinnen auch für die 55-Jährigen noch DJs da sind, die sie kennen und mögen und auch für die jüngeren Menschen. Ich selber als Frau kann sagen, ich habe das Gefühl, in der Szene und auch auf vielen Lineups sind wir immer noch sehr unterrepräsentiert und auch noch viele andere Gruppen und das einfach zu einem neuen Selbstverständnis zu schaffen.
Ja, also bei der Fusion ist es ja so, dass, also ich mache Live-Band-Booking und Live-Acts und wir haben sehr viele Bühnen, fast 30. Und da ist es so, dass wir erstmal, dadurch, dass das Programm so, wir haben 1200 Künstlerinnen, die wir jedes Jahr buchen und deshalb sind bei uns die Bühnen bekommen eigentlich so ein Tag mit, was wünschen wir uns, was die, also dass das Publikum eigentlich gar nicht alles kennen muss, sondern was erwartet mich im Neuland als, wenn man dann schon mal da war, dass man weiß, da kommt, da ist immer eher so emotionaler Sound oder Weltmusik und so gehen wir, das ist so ein bisschen unsere Vorgehensweise und da geben wir jeder Bühne einfach diesen Tag und dann nehme ich natürlich, also nicht nur, dass ich viel Musik selber höre und zu Konzerten in Berlin gehe, was ja relativ einfach ist im Herbst und Winter und natürlich Tipps von Freunden und durchs Internet scrollen, man lässt sich überall inspirieren. Es gibt auch ein Festival in den Niederlanden, was ich sehr gut finde, wo ich gerne hinfahre, um Konzerte zu gucken und ich glaube, man nimmt einfach alles mit, auch wenn dann Leute von der Nation kommen und dann wird mir natürlich automatisch erzählt, was sie gut fanden, weil sie wissen, was ich beruflich mache und das ist eigentlich ein bunter Mix aus ganz vielen Sourcen.
Kannst du was zum Clubbooking noch sagen?
Nein, okay.
Ich bin noch nicht im aktiven, genau, nee, ich glaube das, nee.
Ja, ich glaube, wir kommen so langsam auch in eine Endphase, oder?
Ja, aber ich habe tatsächlich auch noch Fragen, und zwar an dich. Wenn du dir jetzt einfach so Wunsch dir was machen könntest, was braucht ein Club?
Sicherheit. Wir wollen safer spaces sein, das heißt, wir brauchen faire Löhne, also genug finanzielle Ressource, um ein gut aufgestelltes Awareness-Konzept zu haben und zu garantieren. Eine Türpolitik, die antidiskriminierend handelt. Und auch da braucht es, glaube ich, noch ganz viel Weiterbildung und neue Konzepte. Es braucht die Änderung hin zu einer Clubs und Anlagen kultureller Zwecke unbedingt. Es braucht aber auch stadtpolitisch noch ganz viel. Es braucht eine Stadt, die Flächen für Clubs zur Verfügung stellt, sie sichert. Ich glaube, die Liste, es gibt noch viele Punkte, glaube ich.
Genau, da können wir vielleicht doch noch kurz über diese Baunutzungsverordnung reden, weil das ja auch aktuelles Thema. Was ändert sich dann für die Clubs, wenn diese Änderung wirklich umgesetzt wird?
Ja, tatsächlich ist es so, es ist eine eher symbolische Änderung. Ich hatte das eingangs gesagt, die Verordnung ist seit 1963, werden Musikclubs automatisch als Vergnügungsstätten eingestampft. Damit sind sie mit Wettbüros, Sexkinos, Spielhallen und Bordellen halt so in dieser Ebene. So, das ist eigentlich die Schmuddelkinder des Baurechts. Und für die Bestandsclubs würde es gar nicht so viel unbedingt bringen. Die wären weiterhin erstmal, da wird jetzt niemand in der Akte schreiben, oh, das ist jetzt keine Vergnügungsstätte mehr, sondern es ist jetzt eine Anlage kultureller Zwecke. Es geht tatsächlich in diesem Fall eher eine Wirkung für Sophias Thema, diejenigen Menschen, die auf der Suche sind nach einer neuen Fläche. Weil die Suche nach neuen Flächen würde sich in mehr Gebietskategorien nach Baunutzungsverordnung, sogar im Wohngebiet, dürfte es theoretisch möglich sein. Ich sage bewusst theoretisch, weil am Ende die kommunale Genehmigungspraxis vor Ort wird niemals einen Musikclub in einem Wohngebiet genehmigen, wenn nicht die Schallprognose positiv wäre. Die wird in einem Wohngebiet nicht positiv. So, deswegen ist das ist häufig das Argument vom Bauministerium, wollen wir nicht, aber eigentlich ist das eine Nebelkerze. Es wäre der erste Schritt, dass auf Bundesebene mal eine Verordnung geändert wird im Sinne der Clubs. Ein sehr symbolischer, und dieses symbolische Element erhoffen wir uns, dass das dann in diese 13.000 und x Kommunen Deutschlands geht und sie alle merken, oh, von oben, und häufig wird nach oben gezeigt in der Kommune, ja, wir können nichts machen, es steht so in der Baunutzungsverordnung, ändert sich etwas. Und wir hoffen, dass sich durch diesen ersten Stein sich was in Bewegung kommt. Es gibt eine ziemlich schnelle, wahrscheinlich direkte Folge dann auch in Kommunen, wo Vergnügungssteuern erhoben wird. Ich weiß nicht, ob ihr eure kommunalen Steuern so kennt, in Münster zum Beispiel, aber ich komme aus Lüneburg mal ursprünglich, gibt es Vergnügungssteuer, 10% auf die Tür. Wäre sofort ein Diskussionsthema, warum noch Vergnügungssteuer abführen, wenn Clubs allgemein nicht mehr als Vergnügungsstätten eingestuft sind. Also es würde hoffentlich so einen Dominoeffekt geben und der sich dann auch in andere Bereiche überführt. Deswegen, es ist nur ein allererster Schritt, der mal auf Bundesebene dieses Thema anschieben würde und wir dann hoffentlich auch für die Festivalkultur zum Beispiel mit diesem Thema Campingplätze und Genehmigung etc. dann auch mehr in die Diskussion kommen. Ah, wir hören euch, wir hören euer Anliegen und was habt ihr denn noch so auf der Liste? Und unsere Listen, wenn ihr auf unsere Website guckt, sind immer sehr, sehr lang. Deswegen die Frage an Sophia war eben auch in gewisser Weise fies, weil es gibt viele Bedarfe in der Festival- und Clubkultur, die man sich natürlich erstmal so bei Wünsch dir was runterrattern kann.
Genau, da haben wir noch das Thema GEMA und so weiter und so fort. Könnten wir also stundenlang könnten wir hier noch darüber sprechen. Ich sehe gerade, dass wir gar nicht mehr so viel Zeit haben. Ich würde euch allen noch mal bitten um ein schönes Schlusswort zum Thema Clubster Culture, Club- und Festivalkultur.
Darf ich das ergänzen? Ich würde unsere Frage, diese Kampagnenfrage, was ist oder Clubkultur ist, ob euch da ein Wort einfällt, was ihr reinwerft, was für euch Clubkultur ist, weil dieser Appell und Aufruf geht künftig ab nächster Woche in ganz Deutschland los, zu fragen, was ist für euch Clubkultur? Vielleicht könnt ihr da noch erste Inputs liefern. Wenn ihr auch mitmachen wollt, dann noch der Hinweis, rettet die Clubs at clubsaculture.de ist die E-Mail-Adresse. Da sammeln wir das alles und dokumentieren dann, was da so reinkommt. Und das wäre doch funny, wenn vielleicht von hier heute schon die ersten Vorschläge reinkommen. Und vielleicht könnt ihr das in eure Schlussrunde mitnehmen.
Was war die Schlussrunde jetzt nochmal? Worüber?
Sorry, jetzt bin ich auch verwirrt.
Das habe ich dann gehackt.
Ja, genau. Was ist Clubkultur? Das war die Frage. Clubkultur ist für mich ist Clubkultur kuratiertes Programm, zeitgenössische Musik, Auch wenn es doof klingt, ich habe einfach keinen anderen Begriff dafür, aber anspruchsvolle Musik, also einfach keine Musik als Produkt. Ja, das wird, die meiste Popmusik wird ja heute so gemacht, dass man einfach weiß, okay, diese Harmonien funktionieren und diese Rhythmen. Wenn ihr euch so Popmusik anhört, ist 95% dieser Musik sehr einfach gestrickt und ist einfach, wir haben Fließband produziert, okay, das wird funktionieren, das gefällt Leuten. Und das ist eben der Unterschied für mich, für Clubkultur, warum das eben Kultur und kein Produkt ist.
Clubkultur ist eine Inspirationsquelle. Ein Ort, das ist ein Freiraum und ein safer Space, hoffentlich.
Club und Festivalkultur ist gemeinsam Utopien leben, kann eine Realitätsflucht sein von dem doch stressigen Alltag und ist auch eine hochemotionale Angelegenheit.
Dann für mich vielleicht ein zentrales Wort, Clubkultur ist Lebensqualität.
Ja, jetzt wurde auch schon viel gesagt, aber für mich persönlich ist Clubkultur, also wenn ich ausgehe, dann mache ich das auch, um mal Abstand von der Woche zu gewinnen, Stress abzutanzen und einfach eine gute Zeit zu haben und um loszulassen und nicht darüber nachzudenken, was es eigentlich alles für Fragestellungen gerade gibt in meinem Leben.
Ja, vielen Dank. Clubsaculture.de, schaut auf unserer Webseite vorbei. 25.08. in Frankfurt im MoMEN, Museum für moderne elektronische Musik, gibt es eine Panel-Diskussion mit MDBs und verschiedenen Veranstalterinnen. Danach die Clubnacht im Tanzhaus West. Dort gibt es auch noch ein Panel mit der Landespolitik. Schaut einfach wegen den Terminen auf unserer Homepage und danke für eure Aufmerksamkeit. Und danke natürlich an alle hier auf der Bühne. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Danke dir.